Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Auf YouTube und Instagram machen Influencerinnen und Influencer, also Leute mit hoher Reichweite, nicht mehr nur Werbung für Kosmetik, Klamotten oder Waschmaschinen. Nein, es geht mitunter auch um Politik. Nicht selten um rechte Politik. Aber nicht mit Glatze, Springerstiefeln und Bomberjacke. Das Image der neuen Rechten verkauft sich im Netz sehr viel subtiler. Wie Rechtsextreme mit Hilfe von Social Media Netzwerke aufbauen, darüber haben die beiden Journalisten und Kommunikationswissenschaftler Patrick Stegemann und Sören Musial mehrere Jahre recherchiert und ein Buch geschrieben. Die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Hallo Ihnen beiden nach Berlin.
Hallo.
Der Titel Rechte Mobilmachung, das hört sich so an, als ob diese Mobilmachung ein organisiertes Unternehmen ist, Herr Stegemann.
Genau das ist es. Und deswegen haben wir auch diesen etwas martialisch anmutenden Titel gewählt, um darauf hinzuweisen, dass dort eine Gruppe oder verschiedene Gruppen der extremen Rechten mobil machen gegen die liberale Öffentlichkeit und damit letztlich gegen die liberale Demokratie. Man kann das ablesen in dem, was sie verkünden teilweise auf den sozialen Netzwerken, wobei das oft eben viel süßer und schöner aussieht, als es gemeint ist. Man kann aber vor allem ihre Strategiepapiere und ihre Bücher lesen, in denen sie darlegen, wie sie glauben, mit sozialen Netzwerken oder auf sozialen Netzwerken gegen die Demokratie kämpfen zu wollen. Und da sprechen sie dann ganz häufig von Krieg, zum Beispiel vom Info- oder Emo-Krieg. Und deswegen sagen wir, das ist die rechte Mobilmachung.
Also eine tatsächliche Strategie, Influencer und Influencerinnen aufzubauen. Der Sprecher der österreichischen Identitären Bewegung, Martin Sellner, gibt auf YouTube zum Beispiel Koch-Tutorials. Und während ihr da seelenruhig Kartoffeln schält, klingt en passant eine völkisch verbrämte Ideologie an. Weshalb hat ein Herr Sellner damit Erfolg? Das heißt, aktuell hat er 119.000 Abonnenten auf YouTube, Herr Musial.
Das liegt vor allem daran, dass er, wenn er so eine Kochshow macht, sehr authentisch wirkt. Also er stellt sich dahin als junger Mann, Anfang 30, und kocht als nicht gelernter Koch halt einen Schnitzel und zeigt Studierenden, denn das ist die Zielgruppe für so ein Video, wie man billig einen Wiener Schnitzel machen kann. Und das ist halt sehr authentisch und halt kein frontaler politischer Vortrag, so wie er die durchaus auch macht auf YouTube. Aber es ist halt ein wesentlich leichterer Einstieg, den Leute da bekommen. Und es gibt Berichte aus der Identitären Bewegung von einer Aussteigerin, die sagt, Martin Sellner ist unglaublich wichtig für den Einstieg in diese Bewegung. Er zieht unglaublich viele durch seine Eloquenz, und indem er so leichte Formate wählt, erleichtert er sozusagen den Einstieg in diese politischen Inhalte und kann dort, ja, so en passant eben so ein bisschen die zentralen Begriffe wie den großen Austausch, also die zentrale Verschwörungstheorie der Identitären, einstreuen und so weiter.
Das heißt Zielgruppe die 20-, 30-Jährigen?
Genau, also die Identitären speziell gerieren sich als eine Jugendbewegung. Wenn man sich anguckt, wie viele das eigentlich sind, ist es natürlich keine Bewegung. Also alleine der Name ist schon eine Behauptung. Und darüber hinaus geben sie sich sehr elitär und jugendlich. Das heißt, sie zielen schon explizit auf ein studentisches Milieu, auf ein hochgebildetes Milieu. Sie tragen nicht umsonst große Namen vor sich her, wie Carl Schmitt, Ernst Jünger, also zentrale Denker der radikalen Rechten der Zwischenkriegszeit, und tragen auch ganz plakativ nicht umsonst sehr gerne Bücher auf Instagram vor sich her, also fotografieren, was sie gerne lesen, referieren darüber, was sie so gelesen haben.
Herr Stegemann, Sie haben schon den Begriff Emo-Krieg genannt. Was genau ist das und welches Ziel hat so ein Krieg?
Also Emo-Krieg ist ein Begriff, den just jener Sellner erfunden hat und aufgeschrieben hat in seinem Buch über die Identitären oder als Manifest der Identitären. Und er meint damit einen Krieg, der sich eben nicht auf Fakten beruft, sondern Emotionen, positive Bezugsbilder schafft. Also genau das, was er tut, nennt er im Grunde selbst Emo-Krieg, nämlich zum Beispiel zu kochen, schöne Fotos von der Hochzeit, allen auch die große Liebe zu wünschen, wie er sie erfahren durfte. So positiv emotional gewendet, Herzen zu gewinnen, Köpfe zu gewinnen, und dann im Grunde subkutan Ideologie einstreuen zu können.
Und genau wie Sie sagten, also da wird gekocht und es werden eben keine Waschmaschinen verkauft. Wie finanziert sich denn so ein Influencer?
Also zum einen gibt es im rechten Netzwerk, das wir da beobachtet haben, Creator, zum Beispiel Rapper, die von 1%, also so eine rechte NGO, finanziert werden. was zum einen zeigt, wie wichtig das auch genommen wird, diese rechten InfluencerInnen. Und zum anderen verdienen diese Influencer oder sind diese Influencerinnen auch eine Finanzquelle für die extreme Rechte, eben weil man auf YouTube sehr gut eigentlich seine Community dazu bewegen kann, Merchandise zu kaufen, zu spenden über Plattformen, die auch andere Influencerinnen nutzen oder direkt über PayPal. Und das nutzen sie eben auch. Es ist also beides. Es gibt finanzierte Netzwerke und es gibt aber auf der anderen Seite eben auch die ganz gewöhnlichen Finanzströme, die Influencerinnen haben, die eben hier in die extreme Rechte dann führen.
Martin Sellner, ich sagte das schon, der hat 119.000 Abonnenten auf YouTube, 30.000 ungefähr aktuell auf Twitter. Im Vergleich zu den Stars der Influencer-Szene, die Millionen Follower haben, ist das doch noch relativ wenig, oder?
Absolut. Und das ist auch wichtig, das immer wieder in Relation zu setzen und dieses Phänomen auch nicht zu überschätzen. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land und jungen Menschen ist nicht auf dem Pfad in den Abgrund der autoritären Versuchung, kann man sagen. Aber das ist ja auch vielleicht gar nicht der Punkt, sondern die wahre Gefahr geht ja auf der einen Seite, das haben wir im Jahr 2019 gesehen, von einzelnen Attentätern aus, die sich genau in diesem Umfeld radikalisiert haben. Deshalb ist es wichtig, sich dieses rechte Ökosystem anzuschauen, was diese extremen Auswüchse hat. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass die extreme Rechte ja noch keine Massenmobilisierung schafft, aber eben, dass zumindest unsere Analyse ganz andere Tools auf einmal hat als noch in den 90er oder Nullerjahren. Sie ist auf einmal viel näher dran, eben weil sie keine Schulhof-CDs mehr verteilen muss, sondern einfach da ist, wo alle anderen jungen Leute eben auch sind. Und das führt, und das sehen wir ja auch, zu einer Normalisierung ihrer Diskurse, ihrer Worte. Wir sehen das in dem Hass, den Menschen erleiden müssen, online wie auch außerhalb des Internets. Und das sind einige Effekte, die wir da sehen.
Sie haben gerade Attentäter angesprochen. Herr Stegemann, sprechen wahrscheinlich zum Beispiel den Attentäter von Halle damit an, der auch sich radikalisiert hat im Netz. Und es ist ja auch die Frage, Influencer, Influencerinnen, die eine Ideologie sehr nett verkaufen im Netz, ob die eigentlich auch es schaffen, rauszukommen aus dieser Blase. Alexander Kleiner aus Leipzig, Regionalleiter bei der rechten identitären Bewegung in Sachsen, hat in seinen YouTube-Videos zum Beispiel ein Wahlplakat der AfD gezeigt. Das war vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg letztes Jahr, wo die AfD ja ziemlich gut abgeschnitten hat. Also gibt es da eine Wirkung aus dem digitalen Raum hinaus?
Absolut. Also Sie haben eine Wirkung angesprochen. Dinge sollen sagbar gemacht werden, das ist die Strategie, und damit der Diskurs verschoben werden, und Dinge, die sagbar sind, werden irgendwann auch tubar. Mhm. Das sind die realen Auswirkungen. Gewalt bis hin zum Terror, aber natürlich auch Anschläge auf Büros von Bundestagsabgeordneten, Anschläge auf Journalisten. All das haben wir dieses Jahr auch schon erlebt, also alleine 2020. Wir haben einen Hacking-Angriff auf hunderte Bundestagsabgeordnete und Prominente Anfang 2019 erlebt vom sogenannten Orbit, der sich radikalisiert hatte in just jener Online-Community oder in einer dieser Communities. All das sind Effekte, die wir sehen, und natürlich, Sie haben Kleiner angesprochen, der Werbung für die AfD macht. All diese Influencerinnen und Influencer machen mehr oder minder Werbung für die AfD, indem sie deren Narrative spinnen oder indem sie ganz deutlich dazu aufrufen. Wir haben zum Beispiel rechte Rapper, die am Wahltag dazu aufrufen, die AfD zu wählen. Das wäre undenkbar in jeder anderen Konstellation, dass ein Rapper sagt, heute aber FDP wählen. Die AfD hat aber dieses riesige Netzwerk an Unterstützern.
Gibt es da eigentlich Vergleichbares in der linken Szene?
Nein, und das ist gerade das Besondere. Also gerade wenn wir über Parteipolitik reden, ist die AfD die einzige Partei, die auf so ein Influencerinnen-Netzwerk zurückgreifen kann, die ohne ein großes Zutun, sie weiß um dieses Netzwerk und sie begleitet es wohlwollend, würden wir sagen, aber sie hält sich mit Beeinflussung schon zurück. Aber die AfD ist eben die einzige Partei, die ein solches Influencerinnen-Netzwerk, die sich explizit politisch, explizit für die AfD aussprechen, zurückgreifen kann. Und auch wenn es so um organisierte Shitstorms zum Beispiel geht. Also das prominente Beispiel des letzten Monats ist ja wahrscheinlich immer noch Omagate. Solche Fälle sind in aller Regel aus dem rechten Lager zu verzeichnen. Aus dem linken Lager ist mir persönlich jetzt kein Vergleich in einem vergleichbaren Ausmaße Fall bekannt.
Aber weshalb funktioniert das für die Linken nicht?
Das hat mehrere Gründe. Zwei zentrale liegt im Grunde in dem Titel des Buches, die rechte Mobilmachung, weil die Rechte ein grundsätzlich konfliktäres Gesellschaftsbild hat. Deswegen sagen wir, es ist eine Strategie zwischen Karl Schmidt und Hochglanzbildern auf Instagram. Das Gesellschaftsverständnis der extremen Rechten und der neuen Rechten ist eines, das wir aus der Rechten schon ganz lange kennen, das aus der Zwischenkriegszeit stammt und das glaubt, dass Gesellschaft sich im Krieg befindet und dass alles eine Fundamentalentscheidung zwischen Freund und Feind ist. Und wenn man so denkt und wenn das der Glaube ist und man glaubt, dass man alles tun muss, um eine große Gefahr abzuwenden, das ist ja das Grundnarrativ. Also wenn man glaubt, Öffentlichkeit ist Krieg und wenn man glaubt, dass man in großer Gefahr ist und jetzt alles tun muss, dann kann man auch alles tun. Es gibt also keine moralischen Barrieren mehr. Und das legitimiert dann, Likes und Fake-Accounts zu kaufen, also metrisch zu manipulieren. Das legitimiert aber dann eben auch Hass zu organisieren. Und genau das sehen wir da. Und zum anderen sind diese Erzählungen, die die Rechte erzählt, sind Erzählungen von Angst und Empörung und Wut, sind also besonders starke Emotionen. Und auch das versuchen wir gerade im letzten Teil unseres Buches darzulegen. Soziale Netzwerke, YouTube, Facebook sind Emotionsmaschinen. Und deshalb funktionieren eben diese besonders starken Emotionen auch besonders gut.
Ein weiterer Punkt vielleicht noch ist, dass die Rechte sehr stark geschafft, über inhaltliche Differenzen hinweg sich zu organisieren. Also gerade bei dem, was wir das rechte YouTube-Netzwerk nennen, wird das sehr deutlich, dass sich verschiedene Influencerinnen und Influencer aus dem rechten Spektrum, aber aus verschiedenen Milieus in diesem Spektrum hinweg verbünden und sich quasi gegen den gemeinsamen Feind, sei es die Öffentlich-Rechtlichen, sei es die liberale Demokratie als Ganzes verbünden. Und das linke Lager ist gerade dafür bekannt, das nicht zu können, sondern sich an eher kleinen inhaltlichen Differenzen, nicht zu spalten, aber zu streiten. Und eine Verbindung ist dort wesentlich schwieriger, als es sich für eine Rechte darstellt, die ganz explizit von einer Mosaikrechten redet, also sagt, wir gehören zusammen, egal ob wir inhaltliche Differenzen haben, wir distanzieren uns nicht voneinander. Und das schafft die Linke momentan so nicht.
Martin Sellner ist kurz auf YouTube gesperrt worden. Für einen Tag, glaube ich, war das im letzten Jahr. Dann war er aber auch wieder da. In welcher Verantwortung sehen Sie Plattformen wie YouTube und Twitter?
Also gerade was Löschungen angeht, kann man beobachten, dass Löschungen, die, so wie in dem Falle Martin Sellners, die nicht dauerhaft sind, den Rechten oder den betroffenen Kanälen eher nützen. Weil in dem Moment, in dem ein Kanal gesperrt wird, wird eine riesige Kampagne im ganzen rechten Netzwerk losgetreten. Es gibt Solidaritätsbekundungen, Intervieweinladungen. Das heißt, andere Kanäle berichten über die Löschung von, in dem Beispiel, Martin Sellner. Und wird dieser Kanal dann wieder hergestellt, weil die Löschung nicht rechtssicher war, dann kann man einen sehr starken Follower- oder Abonnentenanstieg in der Regel beobachten. Das Gleiche konnte man bei dem Blogger Never Forget Nikki sehen letztes Jahr. Das heißt, Kanallöschungen müssen rechtssicher sein, denn sind sie das und sind diese Kanallöschungen dauerhaft? Ein sehr deutliches Beispiel dafür ist zum Beispiel Alex Jones aus den USA, der Infowars-Gründer, eine verschwörungstheoretische Plattform, der einst ein Millionenpublikum auf YouTube erreichte und inzwischen, so wie auch deutsche Influencerinnen und Influencer, auf Telegram ausgewichen ist und dort eben nur noch 9000 Leute ungefähr erreicht. Also wenn diese Löschungen dauerhaft und rechtssicher sind, dann sehen wir, dass es einen immensen Schaden anrichtet für die Reichweite und für die Ausstrahlung Rechter. Das heißt, Plattformen müssen sich sicher sein, dass das, was sie löschen, tatsächlich Bestand hat, dass diese Löschung Bestand hat. Das ist ein zentraler Punkt.
Aber verschiebt diese dauerhafte Löschung dann nicht das Problem in einen anderen, einfach geschützteren Raum? Ist das die Lösung, Herr Stegemann?
Absolut richtig. Die Löschung ist auf der einen Seite natürlich demokratietheoretisch schwierig. Darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Wir dürfen das nicht den Plattformen alleine überlassen. Auf der anderen Seite muss natürlich eine liberale Gesellschaft auch Grenzen haben. Wir haben in Deutschland diesen sehr schönen altbackenen Begriff der wehrhaften Demokratie. Und das bedeutet eben, dass nicht alles sagbar ist. Und darüber müssen wir sozusagen als Öffentlichkeit, Journalistinnen mit den Plattformen, mit Bürgerinnen, mit dem Rechtsstaat ins Gespräch kommen. Gleichzeitig stimmt es aber natürlich, dass das Verdrängen dieser Formen in kleinere Kanäle durchaus zu einer stärkeren Radikalisierung führen kann, auch weil es dort eben dann nicht keine Beobachtung mehr gibt und keine Kontrollfunktion. Das ist eben eine Widersprüchlichkeit, die wir irgendwie als Gesellschaft vielleicht aushandeln und aushalten müssen.
Sie haben von der wehrhaften Demokratie gesprochen. Wie kann sich diese wehrhafte digitale Demokratie der extrem Rechten wirklich Grenzen aufweisen? Also ganz konkret.
Also ganz konkret bedeutet das, dass der Rechtsstaat überall da sein muss, wo er vielleicht noch lange nicht war oder nicht genügend ist in all diesen digitalen Formen. Es braucht da teilweise auch neue Gesetze, neue Durchgriffsmöglichkeiten, besonders oder insbesondere gegenüber den Plattformen. Aber vor allem müssen Gesetze, die es gibt, denn ganz vieles ist ja auch verboten, was davon da gesagt wird. Es ist nicht legal und auch nicht legitim, jemanden mit Mord zu drohen. Da muss der Rechtsstaat einfach auch handeln. Und unsere Erfahrung ist, dass Opfer genau das nicht richtig erfahren, dass sie häufig von der Polizei beispielsweise nicht richtig ernst genommen werden. Das ist, was den Rechtsstaat anbelangt. Wir müssen als Bürgerinnen und Bürger dagegen halten. Es ist keine Alternative, da nicht zu sein. Insbesondere natürlich nicht für alle, die in der Öffentlichkeit stehen, für Journalistinnen und Journalisten beispielsweise. Und wir müssen vor allem, das ist ja der letzte Teil des Buches, in dem wir das sehr ausführlich darstellen, wir müssen ganz konkret den Plattformen Grenzen aufweisen. Es ist nicht ihre Aufgabe, darüber zu entscheiden, wie das gesellschaftliche Gespräch stattfindet. Und deshalb müssen wir sie zwingen, im Zweifel uns viel, viel besser wissen zu lassen, wie sie funktionieren, was sie löschen, was sie nicht löschen, was sie algorithmisch bevorzugen und was nicht.
Eine letzte Frage. Welche Aufgabe haben die Journalisten?
Dahin gehen, wo diese Sachen passieren. Also wir haben im letzten Jahr während der Rezo-Debatte oder während dieser Debatte um das große Video, konnte man in vielen Medien eine Art Überraschung feststellen. Ich glaube, es war die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die getitelt hat, YouTube jetzt auch politisch. Und das ist natürlich hanebüchen, weil YouTube ist seit Jahren oder vielleicht schon immer politisch. Und es ist halt, mutet an wie so ein Dünkel von einigen Journalistinnen und Journalisten, dass online eben online ist, digital ist nicht real und deswegen kann da auch nichts Politisches verhandelt werden. Und genau das ist der Fehler. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten müssen dahin gehen, wo diese Kulturen sind, müssen sich damit beschäftigen, müssen auf diesen Plattformen unterwegs sein und ja, einfach gucken, was da geht, weil dann bekommt man auch bestimmte Radikalisierungstendenzen und so weiter mit.
Ein schönes Plädoyer. Sören Musial und Patrick Stegemann, die beiden haben das Buch Die rechte Mobilmachung geschrieben. Es ist im Econ Verlag erschienen. Danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.